Lass das hängen, sagte meine Mutter. In 14 Tagen sind wir wieder zu Hause. Ich wollte so gerne meinen bunten neuen Regenmantel mitnehmen. Also zurück mit ihm an den Garderobenhaken. Tür zugeschlossen, den kleinen Bruder Rudi, noch nicht mal 4 Jahre alt, in die Kinderkarre gesetzt, 2 größere Koffer und einen Handkoffer mit Papieren, Schmuck und Silberbesteck geschnappt. Es ist die letzte Gelegenheit, die Stadt zu verlassen. Es ist Anfang März 1945. Zwinemünde ist kaputt. Mit einem großen Bombenteppich war das schnell erledigt. Die Flüchtlingstrecks sind schon eine Weile durch, mit Kinderwagen, Pferdegespann, Fahrrädern, Handwagen, mit den paar Habseligkeiten, die man meint, retten zu müssen in so einem Krieg. Dabei geht es nur ums Überleben, aber ohne Papiere läuft selbst in solchen Zeiten nichts. Meine Mutter kam mit uns dreien am Bahnhof an. Man hatte einen Viehwagenzug bestellt. Es war Stroh ausgebreitet und in jedem Wagen wurden mehrere Frauen mit den dazugehörenden Kindern untergebracht. In unserem waren 6 Frauen und 13 Kinder, darunter ein Säugling. Die Mutter hatte noch ein Kleinkind und für diesen einen Nachttopf mitgebracht. Man glaubt es nicht, aber dieser war das wichtigste Utensil für die nächsten 8 Tage. Es war sehr eng in dem Wagen. Hin und wieder hielt der Zug, dann wurde schnell die Tür aufgerissen, der Topf geleert und Frischluft getankt. Auf der einen Seite war ein Hängeboden für Gepäck eingebaut. Jochen und ich hatten auch noch Platz. Wir genossen dieses Abenteuer oben an den Luftschlitzen, durch die man die Landschaft vorbeihuschen sehen konnte. Wir waren artig und leise, damit wir nicht in das brodelnde Untergeschoss mussten. Manchmal hielt der Zug an Bahnhöfen. Da konnten die Menschen eine Kohlsuppe bekommen aus Trockenkohl. Die Suppe schmeckte nicht, aber es gab nichts anderes und das Mäkeln verging, nachdem der Hunger groß genug war. Der Topf war nach diesen Mahlzeiten ewig besetzt. Für die Kleinkinder und den Säugling gab es eine Milchzuteilung. Wir größeren Kinder merkten schnell, dass für uns Sonderwünsche oder Zuteilung nicht mehr in Frage kamen. Alarm gab es auch. Dann hielt der Zug und die Frauen berieten, ob wir nicht lieber alle aussteigen sollten, denn die Bomber nahmen auf Flüchtlingstrecks oder auf Viehwagen, von denen sie sehr wohl wussten, dass sie mit Flüchtenden voll waren, keine Rücksicht. Wir hatten Glück, entweder hatten die Geschwader uns nicht bemerkt oder sie wollten ihre kostbare Fracht nicht für uns vergeuden. Wir hatten einfach Glück. Die Landstraße von Zwinemünde bis Ahlbeck war jedenfalls total verstopft mit Flüchtlingsrecks. Und sie haben sich nicht entblödet, diese Menschenmassen gleich mit auszulöschen. Bei dem großen Angriff, wobei 3/4 der Stadt zu Schutt und Asche gemacht wurde, bis dahin galten die Bomben Peenemünde und Zwinemünde wurde nur überflogen. Zurück zu unserem Viehwagen. Eigentlich sollte unser Transport über eine große Brücke gehen und Endstation sollte Wilhelmshaven sein. Plötzlich hieß es, die Brücke ist kaputt und wir kommen nach Niedersachsen. Das bedeutete noch ein paar Tage länger im Zug. In Segemühl wurden wir auf ein Nebengleis gestellt. Die Türen wurden aufgerissen und wir hatten zum ersten Mal seit Tagen die Möglichkeit, uns an einer langen Anlage mit vielen Wasserhähnen zu waschen. Eine Kohlsuppe und etwas Brot gab es auch für jeden. 2 Tage später fuhr unser Zug in Röttgesbüttel, Kreis Gifhorn, ein. Die Menschen aus unserem Zug wurden auf die umliegenden Dörfer verteilt. Wir kamen nach Ribbesbüttel. Ein paar Bauern mit Bürgermeister holten uns ab, aber nicht etwa mit einem Pferdewagen. Wir gingen zu Fuß 6 Kilometer. Das Gepäck bestimmte der Bürgermeister bleibt auf dem Bahnhof. Am nächsten Tag sollte es mit einem Gespann abgeholt werden. Dann machte sich unsere Gruppe ziemlich müde und erschöpft auf den Weg. Meine Mutter ließ ihren Handkoffer nicht aus den Händen. Die beiden Koffer mit Kleidung ließ sie da. Zuerst kamen wir alle in die große Bürgermeisterküche und die Hausfrau gab uns allen etwas zu trinken. Unser Begleiter brachte uns zu dem Bauern, bei dem wir die nächsten 10 Jahre unseres Lebens wohnen sollten. Sie hatten für uns 2 ehemalige Kornkammern von 9 und 6 Quadratmeter im ersten Stock bereitgestellt. Meine Mutter war froh, dass sie den Viehwagen hinter sich hatte. In den 6 Quadratmeter stand ein Bett und ein Drahtkinderbett mit hohen Seitenteilen. Darüber wurde später eine Hängematte gespannt und der kleine Rudi hineingelegt. Jochen mit 10 Jahren kam darunter in das Kinderbett und meine Mutter und ich in das normale Bett. Der Jochen musste die Beine schon anziehen, aber irgendwie ging es. Am nächsten Morgen nahmen wir unser neues Zuhause erstmal unter die Lupe. Der Wohnraum hatte in den 9 Quadratmeter großen Raum einen Kanonenofen mit langem Rohr, eine Kommode, ein altes Ledersofa, einen Tisch und 2 Stühle. Wir Kinder fanden das alles nicht schlimm. Wir hatten ja gesagt bekommen, in 14 Tagen sind wir wieder zu Hause. Was meine Mutter dachte und fühlte, ich weiß es nicht. In der Zeit hatte man andere Sorgen. Unser Vater war noch in russischer Gefangenschaft. Sie musste etwas zu essen besorgen und wir hatten keinen Kochtopf, keine Tasse, dafür aber ein Silberbesteck, weil er das gerettet hatte. Wir waren jetzt Flüchtlinge. Was das bedeutete, wurde auch uns Kindern schnell klar. Abhängig. Meine Mutter erklärte mir, wir werden Kartoffeln brauchen und vielleicht mal 1 Liter Milch außerhalb der Lebensmittelzuteilungskarten. Wir bekamen von der Bäuerin einen großen Kochtopf, der diente uns morgens als Waschschüssel und mittags zum Kochen. Später hatten wir auch noch einen Eimer, damit wir unseren Wasserbedarf mit im Zimmer hatten. Im Kuhstall war eine Pumpe und hinter den Kühen ein Plumpsklosett. Jetzt brauchten wir noch Geschirr. Manche Bauern und auch der Gutsbesitzer waren bereit, etwas zu spenden. Also bin ich mit meiner Mutter losgezogen. Die Frau des Gutsbesitzers gab uns einen 1/2-Liter-Krug. Wir bedankten uns und gingen zu dem nächsten Großbauern, der uns benannt worden war. Da hatten wir ein schönes Erlebnis. In der ganzen Peinlichkeit des Bettelns um Dinge, ohne die ein Mensch nun mal nicht leben kann. Die Bäuerin machte also ihren Krügenschrank auf und konnte sich sehr schwer entscheiden. Wir brauchten 4 Teller Tiefe, denn in der Zeit gab es Suppe und Eintopf und für jeden eine Tasse oder Becher. Besteck brauchten wir nicht, wir aßen von Silber. Was meine Mutter immer geschont hatte und was sie in ihrem Handkoffer mit ihrem Schmuck und den Papieren gerettet hatte. Nun waren in der Zeit nicht nur Flüchtlinge unterwegs, sondern auch aus den großen Städten ausquartierte Menschen, die ihre besten Sachen, auch Möbel, vor den Bomben retten wollten. Eine Frau kam aus Braunschweig und sie hatte bei diesem Bauern Unterschlupf gefunden. Sie hatte 2 Räume gemietet und lebte in ihren eigenen Sachen. Sie kam dazu und sah die Schwierigkeiten der Bäuerin und bemerkte, wie peinlich es meiner Mutter war. Sie sagte zu der Bäuerin, ach lassen Sie mal, ich habe so viele Sachen, die ich alle nicht brauche. Sie nahm uns mit in ihren Wohnraum, machte einen großen Schrank auf und sagte, bedienen Sie sich, nehmen Sie sich, was Sie wollen und gebrauchen können. Es waren vollständige Service darin. Meine Mutter suchte sich etwas Einfacheres aus und war der Frau sehr dankbar. Ich habe dieses Erlebnis nie vergessen und mir geschworen, wenn ich einmal groß bin und so viel besitze, werde ich auch so großzügig sein. Wir sind im März 1945 angekommen in Ribbesbüttel. Am 5.4. wurde ich 13 Jahre alt. So allmählich richteten wir uns ein, mit dem bisschen, was wir besaßen. Die Amerikaner fuhren mit ihrem Kriegsgerät schon auf der Landstraße zwischen Gifhorn und Braunschweig und man hörte die Panzer bis zu uns grummeln. Es war nur ungefähr 4 Kilometer entfernt. Flieger flogen über die Dörfer. An einem Tag hängte meine Mutter im Gemüsegarten der Bäuerin Wäsche auf. Mit einem Mal kam so einer an und konnte sich doch nicht verkneifen, mit seinem Maschinengewehr draufzuhalten. So schnell hat sie sich noch nie in den Dreck geschmissen. Gott sei Dank, er hat sie nicht getroffen. Das waren Zeiten. An einem Tag hieß es, die Zuckerfabrik in Meine sollte leergeräumt werden, bevor der Ami alles kaputt macht. Die Bauern fuhren also mit ihren Gespannen hin und kamen mit mehreren Säcken Rohzucker wieder. Wir bekamen auch einen Sack ab. Für solche zusätzlichen Nahrungsmittel war man damals äußerst dankbar, denn die Zuteilungen auf den Lebensmittelkarten waren denkbar knapp. Plötzlich sah man auf der Straße an jedem Haus weiße Laken hängen und es hieß, der Ami kommt jetzt. Wir hockten oben am Fenster und da waren sie. Panzer und aus jedem Loch guckte ein Soldat mit Maschinengewehr und rotierte. Gott sei Dank fand sich kein Idiot, der den Helden spielen wollte und so konnten sie das Dorf einnehmen, ohne dass ein Schuss fiel. Das Schloss vom Gut wurde als Lazarett benutzt und manche Bauern mussten ihr Haus zur Verfügung stellen und kamen bei Nachbarn unter. An den Dorfein- und Ausgängen hatten sie ihre Wachen aufgestellt mit einem Zelt. Wir Kinder sahen zum ersten Mal in unserem Leben schwarze Menschen. Meine Mutter verbot uns, uns bei den Amerikanern umzutreiben. Mein Bruder Jochen fand das aber alles viel zu interessant und als sie sich erst eingerichtet hatten und der Krieg vorbei war, waren die Soldaten, jedenfalls in unserem Dorf, eher freundlich als böse. Der Jochen jedenfalls kam mit Schätzen nach Hause, die wir Kinder gar nicht kannten oder schon lange nicht mehr bekommen hatten. Kaugummi war das Höchste. Manchmal brachte er so eine kleine Tube Nescafé für meine Mutter mit. Einmal brachte er eine 1/2 Liter Dose Olivenöl mit. Die hätte er gefunden, sagte er. Olivenöl kannte man bei uns damals noch nicht und meine Mutter vermutete, wegen der olivgrünen Farbe, dass das Schmieröl sei. Aber wir gaben es getestet und, oh Wunder, wir konnten es gebrauchen. Es gab sofort Kartoffelpuffer. Natürlich brachte der Liebling der Soldaten auch noch was anderes mit. Meine Mutter bemerkte an ihm einen fürchterlichen Ausschlag und er kratzte sich, bis das Blut kam. Sie hatte gehört, dass die amerikanischen Ärzte im Schloss auch die Zivilbevölkerung behandelten. Also ist sie mit ihm dahin. Sie musste eine Weile warten und meine Mutter beobachtete viele Soldaten mit einer Flasche rosa Flüssigkeit aus dem Behandlungsraum rauskamen. Als sie endlich dran waren, sah der Arzt den Jochen an und er bekam auch eine rosa Flasche. Er hatte sich die Krätze geholt. Meine Mutter hat aus ihrer Kindheit eine große Brandwunde am Bein. Durch den Fettmangel hatte sich die Narbe entzündet. Es war wie ein offenes Bein. Der Arzt behandelte das Bein gleich mit und sie bekam eine richtige elastische Binde und auch einen neuen Termin zum Nachsehen. Solche Dinge gab es im Krieg und auch gleich danach bei uns nicht mehr. Und sie ging man mit allem sehr sorgfältig um. Jedenfalls wurde beiden geholfen und die Wirkung der Arzneimittel war hervorragend. Mein Vater kam im Herbst 1945 nach Hause. Er war in russischer Gefangenschaft geraten und sah aus wie ein Skelett. Wir kannten ihn nur als Zwei-Zentner-Mann und waren entsetzt. Er wog noch 98 Pfund. Der große Wassertopf auf unserem Kanonenofen war jeden Tag voll Kartoffelsuppe, manchmal auch Steckrüben. Das wurde aber alles ohne Fett gekocht, vom Fleisch ganz zu schweigen. Das, was es auf den Lebensmittelkarten gab, reichte als Brotaufstrich. Es erholte sich trotz allem bald, denn gegen das, was er mitgemacht hatte, lebte er nun im Paradies. Sein Schlafplatz war das alte Ledersofa, aber er war so schwach, dass er trotzdem schlafen konnte. Die zwei kleinen Kammern waren nun aber wirklich ein bisschen arg eng und wir bekamen die zwei größeren Räume unten im Haus, die die anderen Flüchtlinge bewohnt hatten. Vater war Berufssoldat. Er war als junger Mann mit 19 Jahren zur Marine gegangen und hatte es mit etlichen Lehrgängen zum Proviantmeister gebracht. Jetzt war er ein Kriegsverbrecher und an Arbeit war nicht zu denken. Er hatte Bäcker gelernt und der Bäcker im Dorf konnte einen gebrauchen. Nur zur Aushilfe, aber immerhin. Viel verdient hatte er dort nicht, aber hin und wieder ein verunglücktes Brot ohne Karten war damals auch was. Mein Vater bekam von den Bauern 50 Quadratmeter Garten zur Verfügung gestellt. So hatten wir eigenes Gemüse und einen Platz für einen Kaninchenstall. Bekam er auch, sodass auch die Fleischration aufgewässert werden konnte. Mein Vater fragte den Gutsbesitzer, ob er die Stubben aus den Wäldern roden durfte. Der erlaubte es und Stubben, weißt du, was das ist? Das sind die Wurzeln von Bäumen, von denen man schon gesägt hat und die Wurzeln da rausholen. Und so hatten wir Brennholz. Ein Jahr später wurde Torf gestochen. Er durfte mit dem Bauern mit und der brachte unseren Torf ebenfalls auf seinen Gespann mit nach Hause. Jochel musste mit und helfen. Er war unterdessen 11 Jahre, war klein und dünn, aber wir lernten so, dass man für alles zum Leben erst Mühe hineinstecken muss. Mir hatte man gezeigt, wie man Kühe melkt und so übernahmen Emmy und ich abends das Melken. Jedenfalls bekam ich für meine Mühe jeden Abend 1 Liter Milch. Unterdessen normalisierte sich das Leben, das heißt, es gab wieder Schule. Wir waren alle so aufs Überleben und das Wichtigste programmiert, dass wir auf Zukunft keine Gedanken verschwendeten. Ich besaß eine Jacke und eine Hose, die aus Wolldecken genäht waren, die 2 Amerikaner meiner Mutter geschenkt hatten. Als die abzogen, da haben sie ihre Klamotten dagelassen und die 2 Wolldecken hat sie gekriegt. Das erste Weihnachtsfest nach der Flucht habe ich auch nicht vergessen. Meine Eltern sprachen mit uns beiden großen Kindern, 13 und 11, und sagten uns, dass Weihnachten nun anders sein würde und es nur für unseren kleinen Bruder noch ein Geschenk gibt. Sie hatte von meinem Vater noch ein gutes Oberhemd und das wurde für einen kleinen Schlitten für meinen 4-jährigen Bruder beim Dorftischler eingetauscht. Ich erinnere mich, dass mir das überhaupt nichts ausgemacht hat. Der Mangel war überall und keiner bekam mehr großartige Geschenke. Wir waren jetzt einfach erwachsen.